Ich finde es genial, was du gesagt hast. Ja, vielleicht wäre man eher daheim geblieben, hat man gewusst, was kommt. Was ich weiss, ist, dass ich fest auf Gott gehört habe. Und eigentlich ist es ja so, dass alles, was von Gott kommt, gut ist. Also das kann ja nur gut kommen. Und alles, was menschlich gefärbt ist, soll einfach hinten runterfallen. Sind ihr einverstanden? Okay. Wer den Zettel hat mitgenommen, den Zettel von draussen, wo drauf steht, was eigentlich so der Inhalt ist oder der Text, der drauf erwähnt ist, der hat gelesen, dass wir heute Morgen mit einem gesunden Verhältnis zum Geld dran sind oder Finanzen in einer Form in die Richtung und hat den Bibelvers gelesen aus Hebräer 13,5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Geniale Worte, wirklich ganz starke Worte. Und ich habe mir schon auch gesagt, ich habe mich schon gefragt, wenn wir das Thema haben, was Gott echt in euch noch Köpfen vor, warum das über das predigt wird. Ja, man könnte vielleicht denken, wir haben in dem Fall Mitgliederversammlung hinter uns, das Budget geht nicht auf, die Kirche braucht Geld. Man könnte vielleicht daran denken, der René hofft auf eine Lohnerhöhung nächstes Jahr. Oder man könnte denken, oh, es ist irgendetwas im Tun, von irgendetwas, wenn sie viel Geld ausgeben, um etwas zu bauen oder so. Und ich könnte eigentlich zu allem Ja sagen. Ja, also, wir können als Gemeinde immer mehr Geld haben, um es weiterzugeben. Das ist übrigens ein Credo, um es weiterzugeben. Um zu investieren im Personal und so weiter. Und ich könnte auch sagen, ja klar, ich sage nicht nein, wenn wir mir eine Lohnerhöhung geben. Ich kann das auch brauchen. Ich weiss, was damit machen. Also all die meinen WhatsApp-Status haben gesehen, es geht nicht darum, eine neue Uhr zu kaufen, sondern einfach grundsätzlich, um auch wieder andere zu sagen, dann könnte ich auch mehr Geld brauchen. Und natürlich, wir haben doch Träume, wir haben doch Visionen. Wir wünschen uns, dass wir im Personal investieren könnten. Und wir wünschen uns, dass wir ein bisschen mehr Raum bekommen könnten, hier in dieser Kirche. Es hat immer Bedarf. Wir wollen immer irgendetwas renovieren oder bauen oder ausdehnen. Auch dort kann ich Ja sagen dazu. Das ist so. Klar. Ich kann auch dazu sagen, spendet, danke. Aber ich bin ja eigentlich in einer Tiefgangsserie. Und das Thema Geld oder der Umgang mit Geld oder mit Finanzen und das Verhältnis dazu, Gottes Verhältnis zum Geld, ist ein echtes Tiefgangsthema. Das meint man vielleicht im ersten Moment nicht. Aber schon nur das Credo, das wir in der Schweiz haben, über Geld redet man nicht, signalisiert, wie tief das es geht. Es ist verknüpft, ganz fest verknüpft mit unserem Grundglaubenswert, wie wir Geld sehen oder wie wir damit umgehen. Mit ganz tief vorhandenen Glaubensgrundsätzen. Und das weiß Gott. Er weiß ganz genau, was wir Menschen für ein spannendes Verhältnis zum Geld haben und wo wir herausgefordert sind. Und darum hat er so oft über Geld geredet in seinem Wort. Habt ihr gewusst, dass 3350 Mal im Bibelversen zum gerechten Umgang mit Geld geredet wird? Oder 2084, so, jetzt habe ich es lesen, Versen, im Neuen Testament drin, wo es um Finanzen und Haushalterschaft oder Umgang mit Finanzen geht. Wisst ihr, wie viel Gleichnis das es gibt in der Bibel? Also von Jesus her 38 Stück und 16 davon, von 38, drüllen sich ums Geld und um den Umgang und das Verhältnis zu Finanzen. Jetzt müsst ihr mal raten, wie oft dem gegenüber über Glauben geredet wird. Hey, das wird euch schockieren. 200 Mal. Zeigt, wie wichtig das Thema ist. So, wenn wir jetzt meinen, dass wir heute Morgen irgendwie das Geld mit dem Verfluch oder so, sind wir völlig daneben. Die Bibel oder Gott sagt nie nicht, dass Geld an und für sich gut oder böse ist. Es ist immer die Person, die das Geld hat, die auf eine Art damit umgeht, die es zu etwas Gutem oder eher Bösem werden lässt, je nachdem. Es geht immer zu dem Thema um eine Verbindung zwischen meinem Herz, meinem Denken und dem Geld, wo aus dem Geld das macht, was es letztlich dann nachher auslöst. Also wenn man so das alte Wort, kennt noch irgendjemand das Wort Mammon? Genau, wenn man das Wort so nimmt und man hat eine Vorstellung, also die Vorstellung von Mammon ist irgendwie so eine bösartige, vergiftete, fiese Sache. Geld ist ein Mammon, das ist ein Götz, ein bösartiger Götz, der ihm knechtet. Dann geht es darum, dass das Geld das nicht für sich ist, sondern wie mein Verhältnis zum Geld ist. Dass ich es entweder als ein Götz habe oder dass ich es verfluche, weil ich sowieso zu wenig habe. Je nachdem. Es gibt einen ganz gescheiten Satz von einem gescheiten Mann, der ist schon lange gestorben. Der Francis Bacon hat vor hunderten von Jahren Folgendes gesagt: Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Eine Hammerwahrheit. Wir machen aus dem Geld entweder einen guten Diener oder wir machen das Geld zu unserem Herr. Sagt er jetzt nicht direkt, aber das kommt aus dem heraus. Was ich für ein Verhältnis zum Geld habe, macht aus dem Geld für mich entweder mein Herr oder mein Diener. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die trifft nicht das Geld für mich. Egal, ob ich viel habe oder wenig habe, ich entscheide, ob das über mich herrscht oder ob ich über das herrsche, was ich habe, auch wenn es wenig ist. Die Bibel redet davon, dass im Grundsatz Gott unser Versorger ist. Gott hat sich sogar einen Namen dazu gegeben, Yahweh Jireh. Das heisst, er hat selber sich als der bezeichnet, der für unser Leben sorgt. Weil Geld ist ja etwas, wo wir sagen, das brauchen wir, damit wir unser Leben können bestreiten. Und das ist so. Es ist seitdem wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, ist es so. Wir arbeiten und wir schwitzen und wir krampfen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das gilt für die ganze Menschheit, bis es fertig ist. Das gilt. Und trotzdem sagt Gott in das hinein, allein auf das müsst ihr nicht bauen. Sondern im Matthäus-Evangelium hat Jesus gesagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen, um euer Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Matthäus 6, 31 bis 34. So, das ist dazu zu dem, was unser Leben als einfach gegeben betrifft, dass wir arbeiten müssen, damit wir können essen und trinken und wohnen und so. Zu dem dazu, sagt Jesus, sorgt euch nicht die ganze Zeit um diese Sachen. Das heisst eben nicht, dass automatisch, wie beim Volk Israel, wo noch nichts erwirtschaften konnte, unterwegs von Ägypten zum gelobten Land, dass uns einfach die Wachteln ins Maul fliegen. Und wenn ich jetzt den Link darauf mache, das Geld am Boden rumliegt und wir müssen es nur auflesen, wie das Manna, oder? Unterwegs. Und selbst das Manna damals haben sie nicht gehortet, sondern sie mussten essen, weil es genau für diesen Tag genug war. Es geht schon darum, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Weil das, was wir haben, wo wir leben, das, was wir können, ist geschenkt von Gott. Es ist eine Gnade, was wir haben. Und auch das sollen wir sicher sinnvoll und verantwortungsvoll bearbeiten und damit umgehen. Wo ich aber herren möchte und wo ich ein bisschen triggern heute Morgen, ein bisschen stüpfen, ist wirklich in der Tiefe. Das, was in uns innen steckt, im Verhältnis zum Geld. Ich wünsche mir, dass wir ein gesundes Verhältnis haben. Und ich glaube, etwas vom Ersten ist, dass wir ein Vertrauen zu Gott, und zwar in eine ganz bestimmte Eigenschaft von Gott, lernen, verstärkt hineinzusetzen, nämlich in seine Güte. Gott ist gut. Glaubt ihr da? Okay. Gott ist gut und er ist immer gut. Und seine Pläne mit uns sind immer gut. Das ist ein, ich sage dem, ein wichtiger Belief oder ein wichtiger Kernwert und Glaubensgrundsatz, der über dem Geld und im Umgang mit dem Geld muss stehen. Und wie fest, dass wir da davon überzeugt sind, wie stark dass das in uns lebt, sehen wir, wenn ich zum Beispiel die Frage stelle zu dem Bibelvers, ja, ist Gott ein guter Versorger für dich? Was denkst du über die Versorgung von Gott? Was löst das in dir aus? Wenn Jesus dir sagt, mach dir keine Sorgen, der Vater im Himmel sorgt schon für dich. Hast du das Bild von Gott als Versorger? Ein Teller mit zwei Zitronen oder Orange und Zitronen? Oder hast du das Bild von Gott als Versorger? Jetzt wird es schwierig, wenn der letzte Teller kommt. Dann läuft das Wasser nur so im Mund zusammen. Also so einigermaßen genug. Also ich finde das ein bisschen wenig, aber es ist okay, es sieht immerhin gut aus. Also eben, wenn du wenig schön anrichtest, sieht es nach viel mehr aus, als dass es wirklich ist. Aber der Bauch knurrt dann gleich nachher den Magen. Oder hast du das Bild von Gott als Versorger? Hey, ihr hättet da sollen sein, an der Leta. Wow. Also es hat nicht genau so ausgesehen, aber ähnlich und ist mega fein gewesen. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt, was das auslöst. Ich weiß nicht, was das auslöst, wenn ihr daran denkt, dass Jesus sagt, der Vater im Himmel ist euch ein Versorger. Ist das ein Versorger in euch im Inneren? Wie so? Ja, es lenkt gerade so. Zum Leben ein bisschen zu wenig und zum Sterben zu viel. Was für ein Bild hast du von Gott als Versorger? Und wenn du ganz tief in dich hineinlässt und feststellst, ja, okay, also meine Erlebnisse und all das, was ich prägt bin worden, oder auch die Kultur, die ich in meinem Leben habe aufgebaut zum Thema Versorger und guter Gott, dort drinnen bin ich nicht mit allem wirklich so happy, was ich in mir wahrnehme und spüre, dann musst du unbedingt heranschauen. Denn das bestimmt deinen Umgang mit dem Geld. Dein Blick auf Gott als dein Versorger, ob er gut ist, ob er genug gibt, bestimmt dein Umgang vom Morgen, habt ihr schon alle Lohne bekommen, mit dem Geld. Das bestimmt auch deinen Umgang mit dem 13. und so weiter und so fort. Das Bild, das du in dir trägst, das, was es auslöst, das deckt auf, wo in mir tiefste Glaubensgrundsätze vorhanden sind zu dem Thema und was mich lenkt im Umgang mit dem Geld. Und dort stecken auch sehr viele Missverständnisse drin. Und ich werde auch dort noch ein bisschen rumkutzeln. Ich glaube, es stirbt schon langsam ein bisschen aus, Stück für Stück. Aber es gibt schon noch ein paar Missverständnisse, wo wir heranschauen müssen und uns fragen, existieren die auch in mir? Weil Missverständnisse im Verhältnis zum Geld bestimmen eben auch mit den Umgang mit Geld. Also Missverständnisse müssen ausgeräumt werden. Ich kenne Leute, die glauben, dass wenn ich an Gott glaube, dass ich automatisch Überfluss muss haben. Massiven Überfluss. Es hat mich sogar schockiert, was für eine Kultur in diesen Ländern vorhanden ist, wo man glaubt, dass wenn du einem Pastor einen Haufen Geld gibst, also mir jetzt zum Beispiel 5'000 Stutz, und ich dich segne, dass du in 5 Jahren Millionär bist. Es gibt ganz verrückte Ideen. Ich bin froh, gibt es die unter uns nicht. Es gibt die Idee, dass automatisch, ich rede davon, automatisch, weil ich glaube und Gott Geld gebe, er mich mit viel mehr muss segnen. Geld. Also, wenn ich Gott gebe, gibt mir mehr zurück auf mein Konto. Das ist eine völlig irrwitzige Idee. Dass ich muss reich werden, weil ich spende. Woher kommt die verrückte Idee? Und es gibt Leute, die glauben, wenn sie nicht 10% von ihrem Einkommen der Kirche spenden, trifft sie den Fluch von Gott. Es ist ganz still geworden. Und alle die Luft angehalten. Denkst du mir gerade? Ich sage es nochmal, es gibt Leute, die glauben, wenn sie nicht 10% von ihrem Einkommen der Kirche spenden, trifft sie einen Fluch aus dem Alten Testament, Malachi 3, 8 und 9. Und wieder andere glauben, dass wenn sie nicht fröhliche Geber sind, dann hat Gott sie nicht lieb. Muss ich dort noch drauf eingehen, auf die 10%? Frage mich gerade. Das war ein alter Bund. Wir leben in einem komplett neuen Bund. Das hat einen ganz anderen Zusammenhang gehabt, damals den Zehnten zu geben, als heute. Das ist komplett eine andere Situation. Nur so gesagt. Vielleicht kann ich mal ein anderes Mal nur auf den Zehnten. Aber ich möchte auf das eingehen. Wieder andere glauben, dass wenn sie nicht fröhliche Geber sind, dann hat Gott sie nicht lieb. Das ist wirklich ein tiefst gesetzliches Denken, denn die Bibel sagt, spend freiwillig und fröhlich nach dem Mass, wo du dir vorgenommen hast. 2. Korinther 8, 7. Ein jeder gebe, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dass man darauf kommt, dass wenn man nicht fröhlich gibt, Gott es nicht mehr lieb hat, steht nicht in dem Text. Das hat der Paulus nicht gemeint. Sondern er hat gesagt, du sollst nicht aus Zwang geben und nicht knurrig, nicht gequält und nicht unter Druck und nicht erpresst, weil dich das nicht fröhlich macht, so zu geben. Du sollst ein freies Verhältnis haben, du sollst befreit sein von Missverständnis, von falschem Glauben, falschem Denken, schlechtem Verhältnis zu Geld, damit du fröhlich kannst geben. Du sollst frei sein in dem Innen. Versteht ihr, dass der Vers anders denkt ist? Nur wer frei ist und ein gesundes Verhältnis zum Geld hat, kann auch wirklich ein fröhlicher Geber sein, der nicht aus Zwang geht. Und an dem hat Gott Freude. Wenn wir nicht Irrtümer haben, nicht falsche Denkweisen und nicht falsche Gebundenheiten ans Geld haben, sondern fröhlich können geben, weil wir frei sind davon. Das freut Gott. Unsere Freude am Geben. Auf diese Art freut Gott. Oh, das ist aber heftig für Sonntagmorgen. Okay. Ein fröhlicher Geber kann nur jemand sein, der wirklich persönlich frei ist von einer ungesunden Bindung ans Geld und einem falschen Verständnis von Segen und Fluch im Zusammenhang mit Geld. Ich einen Schippe drauflegen in das Ganze hinein. Wer in dem Durchbruch lebt und kann wachsen und kann frei werden und sich dort drin innen kann weiterentwickeln und in ein gesundes Verhältnis zu Gott kommt, der hat wirklich die Chance, und das ist für mich eigentlich die Messlatte auch, dass wir mit dem Geld umgehen im Verhältnis als Reich Gottes Kinder. Ein Mensch, der ohne Jesus unterwegs ist, der das neue Leben nicht kennt, wo Jesus will und kann schenken. Also ich zum Beispiel früher habe nach dem Mantra gelebt, ich meiner mir, Gott segne diese vier. Sehr ich bezogen. Ich sage es nochmal, ich meiner mir, Gott segne diese vier. Das war mein alter Mantra. Aber wo Gott sein auserwählte Volk hat aus Ägypten rausgeholt und es hat nach Kanaan hineingeführt, hat er ihm auch eine ganz neue Kultur schenken, ein neues Verhältnis zu Geld, eine neue Sicht vom Umgang mit dem Geld, wo man sich erwirtschaftet oder mit Besitz. Damals ist ja das vor allem über Besitz gegangen. Und er wollte, dass die Leute nicht so weiterdenken, ich meine mir, Gott segne diese vier, sondern dass die Leute durch das, dass sie Gott hören und wissen, Gott ist mein Versorger, dass sie loslassen können, dass sie in eine Freiheit hineinkommen, zu verschenken, fröhlich verschenken. Und man hat gelernt, Geld loszulassen. Und darum gibt es die Gesetze im Alten Testament einerseits, dass man eben damit getriggert wird und damit herausgefordert wird, an was hängt dein Herz? Am Geld oder am Vertrauen zu Gott? Was leitet dich dort hin? Und für das sind Priesterdienste finanziell gesegnet worden durchs Volk. Und weil sie auch kein Land hatten, das sie können bewirtschaften konnten. Aber das sollte helfen, dass die Leute von dem Denken, das sie früher immer hatten, gegenüber Geld, in ein neues Denken kommen, ins Vertrauen zu Gott. Aber die Geschichte von Israel hat gezeigt, dass kein Gesetz, auch das 10. Gesetz, das es gegeben und das gut war, dass das keine Kraft hat, zum Herzen wirklich zu verändern. Sondern man hat schon dort angefangen, einfach aus Pflicht und aus Angst vor dem Fluch das Geld zu geben. Eine echte Veränderung geht nicht auf dem Weg. Und selbst die allerfrömmsten Juden, die das Gesetz peinlich genau eingehalten haben, die sogar ihren Teebeutel aufgeschnitten haben und 10% von dem Teebeutelinhalt auf die Seite gelegt haben und gespendet haben, die Pharisäer, das ist das Bild, übertreibt in die heutige Zeit, selbst die haben von Jesus müssen hören, ihr seid Heuchler. Es waren fromme Egoisten. Ihr Herz war nicht verändert. Sie haben es gemacht, weil sie es müde machen, damit sie selbstgerecht sich gut fühlen, wenn sie es gemacht haben. Die Geschichte vom Alten Testament und das Gesetz vom Alten Testament zeigt eben genau das auf. Wir sind verloren, ohne einen Erlöser, der unser Herz wirklich verändern kann. Wir können es nicht regeln mit Gesetz. Wir kriegen es nicht her mit Einhalten von Gesetz. Und darum hat Jesus auch ihnen gesagt, ihr seid Heuchler, wenn ihr meint, ihr könnt damit die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, erfüllen, indem er einfach den Zehnten vor allem gibt. Unsere Freiheit vom Gesetz als erlöste und wiedergeborene Christen stellt uns auf ein anderes Niveau, bringt uns in ein anderes Verhältnis, auf ein höheres Level, als einfach nur eine Pflicht tun, indem ich Spenden tue. Und es entlarvt eigentlich unser falsches Denken. Und ich wage jetzt das Thema Geld, das neue Verhältnis oder das Level, das ich mir wünschte, das wir kultivieren bei uns in der Kirche, wo es ein Kernwert könnte werden im Umgang mit Geld. Ich wage es, diesen Vers zu nehmen dazu. Aus dem 1. Korintherbrief. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich weiss, der Text wird meistens für Hochzeiten gebraucht. Ist eine schöne Tradition, aber ist total aus dem Kontext gerissen. Dort drinnen, wo der Vers geredet ist, dort geht es um Geistesgaben. Dort geht es um der Umgang miteinander, die Wertschätzung, Ordnung in einem Gottesdienst, Nutzung von dem Übernatürlichen, was uns Gott hat geschenkt, um das geht es. Das steht dort vorne dran. Nicht Hochzeiten. Gilt natürlich auch für Ehepaare, auf jeden Fall. Gilt für Verliebte. Auf jeden Fall. Für mich gilt es auch im Umgang mit dem Geld. Unser Verhältnis zu Besitz und Geld sollte geprägt sein vom Vertrauen zu Gott. Von der Hoffnung, dass Gott uns Gnade gibt. Und dass wir immer von ihm versorgt werden. Es sollte geprägt sein von der Liebe und von der Hingabe an ihn. Und an seinem Plan mit dieser Welt und seiner Kirche. Und es sollte auch geprägt sein von der Hoffnung auf das ewige Leben. Weil das ja alles mal einisch ein Ende hat. Und wir eigentlich auf etwas hingehen, wo du nicht einen Franken mitnehmen musst, um dir dann etwas zu kaufen. Ich glaube, aus dem Vertrauen in Gott als guten Gott, aus unserem Versorger raus, gehe ich in eine ganz neue Freiheit im Umgang mit dem Geld. Das glaube ich. Ich erlebe das an mir selber. Sobald ich mich dort drinnen übe, Gott wirklich zu vertrauen in diesen Sachen, merke ich schon, wenn ich frei werde innerlich von gewissen Lasten, die ich normalerweise einfach in meinem Kopf trülle. sei das Miete oder sei das was auch immer. Und ich glaube auch aus der Hoffnung heraus, dass egal was in der Zukunft zu einem Thema, das mich herausfordert in meinem Leben, Gott alles immer mehr parat haltet, mehr treu haltet, mehr zur Seite steht, mich inspiriert, mir Lösungen gibt oder sogar übernatürlich eingreift. Ich glaube, dass ich aus dieser Hoffnung heraus einfach anders umgehe mit dem, was ich habe. Und ich glaube schlussendlich, dass wenn die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen um mich herum, mich bestimmt, wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Geld anfange, dass das auch nochmal zu einem Durchbruch führt von einer ganz neuen Grosszügigkeit. Und ich rede jetzt nicht von Spenden zu den Kirchen. Die sind dort eingeschlossen. Ich meine, einer grundsätzlichen Grosszügigkeit. Ich gebe gern, ich gebe mit Freude, ich gebe in Freiheit und ich gebe viel, weil ich weiß, ich habe einen Versorger. Und ich liebe die, denen ich gebe. Ich glaube, dass das ein Durchbruch könnte sein, wenn wir uns das als eine Kultur, die wir leben wollen, im Umgang mit Geld, wenn wir uns das auf die Fahne schreiben. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott, in der Hoffnung auf seine Versorgung und in der Liebe zu Gott und zu den Menschen das Geld ganz neu bewerten, das ich zur Verfügung habe. Ich glaube, wenn wir das so leben, gibt das eine neue Freiheit in vielen Bereichen dem Geld gegenüber und dem Umgang mit dem Geld. Ich sage es noch einmal, als reife Christen glaube ich, dass wir über das Geld regieren sollen unter der Leitung vom Heiligen Geist und nicht das Geld über uns herrschen soll. Amen. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Ich merke, wie ihr arbeitet. In den Herzen und in den Gedanken. Und wir geben euch tatsächlich Zeit, um noch ein bisschen zu arbeiten. Ich werde beten und wir werden eine zweite Anbetungszeit haben. Und während dieser Phase dürfen ihr gerne Gott anbeten, in aller Freiheit. Ihr dürft aber auch gerne verarbeiten, was vielleicht in eurem Herzen ist aufgeploppt. Und ich werde euch fest Mut machen. Wir haben im Anschluss auch da vorne Gebetszeit mit dem Gebetsteam. Wenn du merkst, irgendetwas stimmt in meinem Verhältnis zu Gott, meinem Versorgen nicht. Irgendetwas hat mich triggert. Auch wenn du es nicht genau kannst sagen, auch wenn du keine Lösung hast, die werden dir auch nicht einfach eine Lösung servieren da vorne, aber die werden dir Beistand sein, die werden dich unterstützen, die werden dich segnen, die werden dich dort drinnen stärken. Komm dir vor, wenn du etwas gespürt hast, nimm dir die Zeit, lass für dich beten, damit Gott einen Durchbruch schenken kann. Auch wenn du nicht Problem hast mit dem Geld, aber du wünschst dir, dass jemand für dich heute Morgen betet und dich segnet, komm für, es ist Zeit für das. Und alle anderen fühlen euch frei, am Platz zu beten und mit Gott darüber zu reden, was euch gerade bewegt hat. Ich bin froh, dass wir die Zeit euch anbieten können. Ich werde dich kurz beten und dann steigen wir ein in diese Phase. Vater, ich danke dir, dass du uns in allem eine Freiheit erkauft hast, in allem, im ganzen Lebensstil, in allem innenher, hast du uns durch Jesus am Kreuz eine Freiheit erkauft. Von allem, was uns ungesund bindet, fesselt, bedrückt, belastet und will beherrschen. Herr, du hast uns eine grosse Freiheit erkauft, damit du unser König bist, damit deine Kultur, dein Reich, dein Wille und die Freiheit, die im Glauben an dich drin liegt, damit die uns beherrscht. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in dich eintauchen können. Immer mehr. Immer tiefer. Und ich bitte dich, dass du hilfst, Herr, wo wir triggert sind, worden heute Morgen, wo wir merken, ich habe ein komisches Verhältnis, ich leide dort, ich merke, ich bin gebunden, dass heute Morgen Durchbrüche passieren. Dass wir die Freiheit hineinkommen, die du uns erkauft hast. Und ich spreche das auch aus über euch in Jesu Namen. Freiheit in Jesus. Auch in dem Bereich, wo du noch gebunden bist im Umgang mit Geld. Und ich danke dir, dass du uns auch eine grosse Gnade hast gegeben. In vielen Sachen sind wir so sehr beschenkt, auch finanziell. Danke, Herr, für das, was wir haben. Und danke, dass wir auf ein neues Niveau kommen, im Umgang damit. In ein neues Level hineinkommen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns die Türen aufmachst und uns lässt sehen, im Geist erkennen, was drinsteckt, was für neue Möglichkeiten drinstecken, Herr. Herr, verwurzle in uns neu Glaube, Hoffnung, Liebe, auch im Umgang mit dem Geld, Herr. Danke, Herr, setzest du frei. Und danke, Herr, gibst du uns Gnade. Und wir bitten dich gerade gemeinsam, Vater, dass du uns Finanzen schenkst, im Überfluss, damit wir können verschenken, dich sichtbar machen, durch Grosszügigkeit, dich können ehren, Menschen können dienen, Herr, und dein Reich weiter können ausbreiten. Überall, Herr. In jeder Art und Weise. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.